Andrea Gerg. Lesen als Medizin. Die wundersame Wirkung der Literatur. Facebook, Twitter, Instagram und ein paar andere unwesentliche Kleinigkeiten gibt es ja daneben auch noch zu erledigen. Wer soll bei all dem die Zeit finden, sich einem echten Buch zu widmen, ja, richtig gehend zu schmökern? Unsere Gehirne werden bombardiert mit einer unglaublichen Menge kurzlebiger An- und Aufregungen. Diese Überflutung kann uns schnell aus dem Gleichgewicht bringen, psychisch und sogar physisch. Bücher dagegen haben eine immense Kraft, die Wissenschaftler und Ärzte gerade erst wiederentdecken und immer bewusster nutzen. Dabei wird deutlich, Lesen ist eine Medizin. Blink Nummer 1. Schon die Antike kannte die heilende Wirkung des Lesens, aber das frühe Christentum unterdrückte dieses Wissen. Psyches Iatraion. Diese Inschrift prangte in Stein gemeißelt über der legendären Bibliothek von Alexandria. Sie bedeutet so viel wie Heilstätte der Seele. Schon in der Antike wussten die Menschen also um den Zusammenhang von Wissensaufnahme und Gesundheit. Formuliert wurde er zuerst von Aristoteles. Der griechische Philosoph, von seinen Kommilitonen der Leser genannt, argumentierte im 4. Jahrhundert vor Christi in seinem Werk Poetik, dass tragische Theatervorstellungen das Publikum erleichtern oder heilen können, indem sich die Zuschauer mit dem leidenden Helden identifizieren und seine Qualen nachfühlen, so Aristoteles, durchlebten sie auch ein eigenes Unwohlsein, welches sie ins Theater mitgebracht haben. Im günstigen Fall überwinden sie es dadurch und verlassen das Theater lustvoll erleichtert. Somit hat das Mitleiden einen kathartischen, also reinigenden Effekt. Eigentlich bezeichnet Katharsis die Reinigung des Körpers von Giften. Aristoteles war der Erste, der den Terminus für die heilende Wirkung von Dichtung und Musik verwendete. Das einige Jahrhunderte später aufkommende Christentum unterdrückte die Verbreitung der Poetik und anderer Schriften von Aristoteles. Die christlichen Herrscher fürchteten, die beschriebene Macht der Wörter könnte dem Christentum seinen alleinigen Erlösungsanspruch streitig machen. Auch andere antike Schriften passten nicht in das christliche Weltbild, wie etwa die Abhandlungen der Freidenker Lukrez und Epikur, welche die Freiheit des Einzelnen propagierten. So führten christliche Machthaber die europäischen Kulturen in eine lang andauernde Epoche der kulturellen Stagnation. Ein Grund dafür, dass wir heute vom finsteren Mittelalter sprechen. Ein bekanntes Beispiel aus der neueren Literatur behandelt genau diese Problematik. Im Roman »Der Name der Rose« von Umberto Eco besitzt ein Mönch eine Kopie des verschollenen zweiten Buches der Poetik. Darin, so spekuliert Eco, beschreibt Aristoteles, wie das Lachen beim Besuch einer Komödie Menschen von ihren Ängsten befreien kann. Der Mönch versucht, die Schrift zu verbergen und tötet dafür sogar. Er glaubt, die Menschen könnten mit ihrer Angst auch ihre Gottesfurcht überwinden, wodurch die Kirche ihre Macht verlieren würde. Blink Nummer 2. Miteinander zu sprechen ist für den einzelnen Menschen und den Zusammenhalt enorm wichtig. Nicht erst die Literatur, allein schon die Wirkung der Sprache selbst auf den Menschen ist kolossal. Der Stauferkönig Friedrich II. Veranlasste einmal ein grausames Experiment. Er ließ Kinder unter vollkommenem Sprachentzug aufwachsen. So wollte der König, ein Freund der Wissenschaften, die natürliche Sprache entdecken. Unter anderem aus diesem Experiment stammt die Erkenntnis, dass wir Menschen die soziale Interaktion durch Sprache zur Seelenpflege brauchen. Denn Friedrichs Experiment endete tragisch. Alle Kinder starben binnen weniger Jahre. Offensichtlich an mangelnder Zuwendung und Ansprache. Dass es existenziell wichtig für uns ist, miteinander zu sprechen, legt auch der Begriff Vocal Grooming nahe, der eine Art stimmliches Streicheln beschreibt. Diesem Begriff zufolge hat das Miteinander sprechen für uns Menschen dieselbe verbindende Funktion wie das gegenseitige Entlausen bei Affen. Entscheidend ist dabei, dass wir aufeinander eingehen. Erst die Fähigkeit, uns in den Sprecher hineinzuversetzen und seine Perspektive zu verstehen, ermöglicht ein Gespräch. Für diese wichtige Fähigkeit haben wir ganz konkrete neurologische Grundlagen, die Spiegelneuronen. Wie alle anderen Nervenzellen können sie Impulse weiterleiten, wissenschaftlich ausgedrückt, sie feuern. Das Besondere an den Spiegelneuronen ist nun, dass sie nicht nur feuern, wenn wir selbst etwas Bestimmtes tun, etwa ein Glas Wein trinken, sondern auch, wenn wir einen anderen Menschen bei dieser Tätigkeit beobachten. Und sogar dann, wenn uns nur davon erzählt wird. Wenn also bei einer Erzählung unsere Spiegelneuronen aktiv werden, fühlen wir uns ein wenig, als würden wir das Erzählte selbst erleben. Wissenschaftler sprechen dabei von einem neuronalen Resonanzsystem. Dieses System ermöglicht es uns auch, in eine Welt einzutauchen, von der wir lesen. Auch dann feuern nämlich die Spiegelneuronen. So kommt es, dass wir beinahe am eigenen Leib spüren, was der Protagonist empfindet, wenn wir eine gefühlvolle Beschreibung seiner Erlebnisse lesen. Dank der Spiegelneuronen können wir sogar so vollständig in die gelesene Welt eintauchen, dass sie uns präsenter ist als die reale Welt. Und wer hat das noch nicht erlebt, über einem Buch alles ringsum zu vergessen? Blink Nummer 3. Wörter haben mitunter eine magische Wirkung, die sich ohne Zauberei erklären lässt. Eine Geschichte, die Millionen von Lesern in den Bann gezogen hat, ist die von Harry Potter. Zauberlehrer Albus Dumbledore sagt darin, Worte sind die ursprünglichste Form der Magie. Mit dieser Meinung ist der alte Magier nicht allein. Zu allen Zeiten und in allen Kulturkreisen glaubten die Menschen an die magische Wirkung von Wörtern. In allen Sprachen gibt es Flüche, Wünsche, Gebete, Zaubersprüche, Mantras, Segnungen und heilige Schriften. Das alles hat keineswegs nur mit Glaube oder Aberglaube zu tun. Denn tatsächlich können Wörter in Menschen eine immense Wirkung entfalten. Von äußerster Entrüstung über Beruhigung bis hin zu tiefer Trauer. So hilft es oft, einem weinenden Kind mit ruhigen Worten mantraartig zuzusprechen. Auch unsere eigene Gefühlswelt können wir mit Wörtern steuern. So lassen wir durch beherztes Fluchen über den Chef Dampf ab und verhindern damit, dass wir ihm an die Gurgel gehen. Wie aber kann eine Aneinanderreihung von Buchstaben oder auch von artikulierten Lauten derart tief in unser Innerstes drängen? Die US-amerikanische Psychologin Joan Snodgrass spricht von einem magischen Moment, in welchem das Gehirn die Bedeutung eines Wortes, sei es geschrieben oder gesprochen, entziffert und mit einem Mal eine Vielzahl von Assoziationen damit verknüpft. Das zeigte auch eine Untersuchung, in der Snodgrass den Studierenden bis zur Unkenntlichkeit verpixelte Wörter zeigte, die dann schrittweise lesbarer wurden. Übereinstimmend berichteten die Probanden von einem ganz plötzlich einsetzenden Sturm der Gefühle in dem Moment, als sie das Wort entziffern konnten. In diesem Experiment wurde deutlich, dass unser Gehirn einen Begriff schon mit einem emotionalen Vorzeichen versieht, bevor wir ihn bewusst erkennen. Das geschieht mit Hilfe der Gehirnareale Amygdala und Hippocampus. Diese emotionale Tönung beeinflusst dann unser analytisches Verständnis des Begriffs. Das alles klingt nun nicht mehr nach Magie. Wir erkennen langsam, wie Wörter auf unser Bewusstsein und auf unseren Körper wirken. In den nächsten Blinks werden wir das noch genauer betrachten. Blink Nummer 4. Wörter können direkt auf unseren Körper wirken. Manche Wörter gehen uns unter die Haut. Ganz direkt können einige von ihnen auf bestimmte unwillkürliche Körperfunktionen wirken. Das Dahlem Institute for Neuroimaging Emotions erforscht diesen Einfluss. Die Berliner Wissenschaftler fanden beispielsweise heraus, dass positive Begriffe wie Küssen und Freiheit bei den meisten Probanden zu einer Weitung der Pupillen führen, während negativ bewertete Begriffe wie Giftgas die Pupillen verengen und den Herzschlag beschleunigen. Auch das altbekannte Verfahren der Hypnose ist ein Beispiel dafür, wie Wörter unsere körperlichen Reaktionen steuern können. Ein gruseliges Experiment zur Wirkung von Wörtern auf den Körper gab es im kolonialen Indien der 1930er Jahre. Einem zum Tode verurteilten Mann wurde angeboten, statt des schmerzhaften Todes am Strick die schmerzfreie Variante durch Verbluten zu wählen. Der Verurteilte wurde dazu an einem Bett fixiert, man verband ihm die Augen und anschließend ritzte ein Arzt ganz leicht seine Hand und Fußgelenke, ohne ihn dabei ernsthaft zu verletzen. Eine zuvor aufgestellte Apparatur ließ ein sattes, stoßweises Plätschern hören, welches nach einiger Zeit abnahm. Der Arzt sprach beruhigend auf den Verurteilten ein, mit immer leiser werdender Stimme. Als das Plätschern verstummte, sah man nach. Der Mann war tot. Bestimmte Wörter lassen uns zudem das Genannte sozusagen mit all unseren Sinnen spüren. So löst beispielsweise das Wort Radieschen eine Vielzahl von Reaktionen in unserem Gehirn aus, welche dazu führen, dass wir meinen, den scharfen Geschmack auf der Zunge zu spüren und die rote Haut und das weiße Fleisch zu sehen. Derlei gelingt jedoch nur, wenn der Hörer oder Leser sich auf den Akt des Interpretierens einlässt. Nicht nur das Senden, sondern auch das Empfangen von Wortinformationen ist ein kreativer Prozess und gelingt nicht immer. Wer einmal stundenlang in einem Theater gesessen hat und mit dem Dargebotenen absolut nichts anfangen konnte, kennt dieses Gefühl. Bisher haben wir untersucht, warum es überhaupt möglich ist, beim Lesen eines Buches am eigenen Leib nachzuempfinden, was den Protagonisten widerfährt, mit ihnen zu weinen, zu lachen und Lösungen für gemeinsame Probleme zu finden. Dieser Effekt wird in der Bibliotherapie gezielt genutzt. Link Nummer 5. Lesen kann helfen, psychische Probleme zu überwinden. Wenn wir traurig sind, reicht es oft schon, mit einem guten Freund zu sprechen, damit es uns besser geht. Eines der ersten Verfahren, das die Patienten erzählen ließ, um ihre psychischen Probleme zu heilen, war die Psychoanalyse. Die Väter dieser sogenannten Redekur, Sigmund Freud und Josef Breuer, verstanden psychische Beschwerden als eine Reaktion auf einen unbewussten Bruch im Lebenstext des Patienten, beispielsweise das Verlassenwerden durch eine geliebte Person. Indem der Leidende ausführlich von seinen Erlebnissen erzählt, wird ihm allmählich das traumatische Ereignis bewusst. Es wird Teil seiner Lebensgeschichte. Fortan muss das Ereignis nicht mehr über Symptome auf sich aufmerksam machen, der Patient kann sie ablegen. So jedenfalls die Annahme von Freud und Breuer am Ende des 19. Jahrhunderts. Heute weiß man, dass auch das Lesen von Büchern eine solch heilsame Wirkung entfalten kann. Angewandt wird diese Methode in der Bibliotherapie. Die Schriftstellerin Siri Hüstwedt leitet verschiedene bibliotherapeutische Gruppen in psychiatrischen Kliniken in den USA. Sie sagt, durch den emotionalen Bezug zum Gelesenen entstehe beim Leser eine Projektionsfläche, auf der er seine eigenen Probleme schärfer wahrnehmen und dadurch einfacher darüber sprechen könne. Wenn wir von den Erfahrungen eines Protagonisten lesen, kann uns das auf ähnliche Gefühle, Wünsche und Erinnerungen stoßen, die uns vorher verborgen waren. Hüstwedt bezeichnet das als Proust-Effekt, denn es erinnert an einen berühmten Moment in Marcel Prousts Roman Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Die Hauptperson kostet darin ein bestimmtes Gebäck, dessen vertrautes Aroma eine ganze Welt voll verlorener geglaubter Erinnerungen wachruft. In der Bibliotherapie spielt die Literatur selbst diese Rolle des Gebäcks. Hüstwedt berichtet über einen 5-Jährigen, der unter starkem Waschzwang litt. Als ihm in der Therapie Kinderbücher über ähnliche Verhaltensweisen vorgelesen wurden, machte ihm das bewusst, wie zwanghaft er handelte. Das half ihm, sein Problem zu überwinden. In Skandinavien und den USA ist die Bibliotherapie seit langem eine etablierte Therapiemethode. Das lässt sich von Deutschland noch nicht sagen, wenngleich es eine staatlich anerkannte Ausbildung zum Bibliotherapeuten gibt. Weit verbreitet sind Bücher jedoch auch hierzulande in einem anderen medizinischen Bereich, in Krankenhäusern. Blink Nummer 6. Geschichten spielen auch in der Medizin eine wichtige Rolle. 241 Krankenhausbibliotheken gibt es in Deutschland. Und das aus gutem Grund. Der Zugang zu Büchern soll es Patienten erlauben, sich aus der Tristesse und Langeweile des Krankenhausalltags zu befreien und so zu ihrer Genesung beitragen. Offensichtlich ist, dass Bücher uns dabei helfen können, Stress abzubauen und uns von Ängsten abzulenken, etwa in der Nacht vor einer großen OP. Insbesondere bei Kindern kann die mentale Vorbereitung auf einen bevorstehenden Eingriff zu einem deutlich größeren Behandlungserfolg führen. In zahlreichen Studien wurde nachgewiesen, dass unsere innere Einstellung den körperlichen Heilungsprozess begünstigen oder auch behindern kann. So zeigte eine neuseeländische Studie, dass einfache Schnittwunden bei den Probanden, die im Untersuchungszeitraum ein niedriges Stressniveau angaben, signifikant schneller heilten als bei jenen, welche hohen oder sehr hohen Stress hatten. Schon 1914 erkannte das Rote Kreuz diesen Zusammenhang und versorgte die Lazarette des Ersten Weltkriegs mit mehr als 2 Millionen Büchern, um den leidenden Soldaten Ablenkung und Erleichterung zu verschaffen. Aber nicht nur für Patienten, auch für Ärzte können Geschichten wertvoll sein. So entwickelte zum Beispiel die Medizinprofessorin und Literaturwissenschaftlerin Rita Sharon eine Methode, die Ärzten helfen soll, die Vielschichtigkeit von Patientengeschichten zu begreifen und insbesondere zwischen den Zeilen Informationen zu finden. Diese Methode wird Narrative Medicine genannt. Ärzte, die sie anwenden, befragen Patienten nicht nur zu ihrem Symptom, sondern ganzheitlicher. Bei einem Magengeschwür etwa ginge es zunächst um eventuelle private Probleme. Gibt es Stress bei der Arbeit oder in der Ehe? In der westlichen Medizin sind solche Ansätze die Ausnahme. Die chinesische Medizin dagegen legte schon immer großen Wert darauf, die Geschichte des jeweiligen Patienten möglichst umfassend zu verstehen. Wenn du also das nächste Mal an einer Erkältung leidest oder hoffentlich nicht so bald im Krankenhaus liegst, greif nach einem Buch. Das hilft nicht nur gegen die Langeweile, sondern trägt aktiv zum Heilungsprozess bei. Doch auch unter anderen Umständen bieten Bücher die Möglichkeit, dem tristen Alltag zu entfliehen. Blink Nummer 7. Bücher werden eingesetzt, um Straftäter zu resozialisieren. In vielen Gefängnissen gibt es ansehnliche Bibliotheken. Bücher können nämlich einen unschätzbaren Einfluss auf die Insassen haben. So scheint auch nur auf den ersten Blick kurios, dass im Jahr 2007 ausgerechnet die Bibliothek der Justizvollzugsanstalt Münster zur Deutschen Bibliothek des Jahres gekürt wurde. Bücher haben mir immer Freiheit bedeutet, sagte ein Häftling nach 20 Jahren intensiver Nutzung der Gefängnisbibliothek. Und beim Lesen war ich nicht weggesperrt, ich habe anders gelebt, in den Büchern, mit den Büchern. Hätte der Mann statt in Münster in einem staatlichen Gefängnis in Brasilien eingesessen, wären es vielleicht sogar nur 19 Jahre geworden. Dort bietet man den Insassen nämlich einen bemerkenswerten Deal an. Im Zuge der Initiative Erlösung durch Lesen müssen sie für jedes gelesene Buch 4 Tage weniger einsetzen. Nachdem sie ein Buch gelesen haben, sollen die Häftlinge darüber sprechen oder einen Aufsatz schreiben. Viele erkennen sich in den Geschichten wieder und haben so das Gefühl, den Anschluss zur Außenwelt nicht zu verlieren. Gleichzeitig werden sie durch die geistige Anregung ausgeglichener, berichtet die Gefängnispädagogin. Auch die deutsche Jugendgerichtsbarkeit tauscht teilweise Strafe gegen Literatur. So verordnen seit 2012 die Jugendrichter Fürstenfeldbruck und München in einem Pilotprojekt jugendlichen Straftätern zwischen 12 und 20 Jahren immer öfter Lektüre statt Sozialstunden. Die ausgewählten Bücher stehen in einem möglichst direkten Zusammenhang zur Tat. Studierende der Sozialarbeit sprechen nach der Lektüre mit den Straftätern über das Gelesene. Die Erfahrungen mit der Maßnahme sind fast durchweg positiv. Als ganz besonders wichtig erwiesen sich dabei die Gespräche. Nur wenn die Jugendlichen ihre Eindrücke teilen und besprechen können, ändert sich ihr Verhalten nachhaltig. Psychologie, Medizin und Justiz. Überall kann Lesen Wunder wirken. Dabei ist das Lesen eigentlich selbst ein Wunder. Betrachten wir zum Schluss noch einmal das neurologische Grundlagen. Blink Nummer 8. Das Lesen selbst ist aus neurologischer Sicht ein hochspannender Prozess. Im Laufe einer langen Evolutionsgeschichte hat unser Gehirn die Fähigkeit entwickelt, nicht nur visuell, etwa durch Beobachtung, zu lernen, sondern auch durch Sprache. Das menschliche Gehirn hat sowohl ein Seh- als auch ein Sprachzentrum. Ein angeborenes Lesezentrum allerdings gibt es nicht. Stattdessen entwickelt das Gehirn im Prozess des Lesenlernens eine vollständig neue Fähigkeit, welche nicht in seinem genetischen Bauplan enthalten ist. Dieser Prozess wird neuronale Prägung genannt. Schrift gibt es erst seit maximal 6000 Jahren. Um diesem menschheitsgeschichtlich betrachtet relativ jungen Phänomen gerecht zu werden, werden ältere Gehirnareale umstrukturiert und in neuer Weise genutzt. Von unseren Vorfahren wurden diese Bereiche vermutlich für das Lesen natürlicher Zeichen wie Tierspuren, Sonnenstand und so weiter verwendet. Sie vernetzten sich mit Strukturen, die wesentlich für die Spracherkennung sind. Erst seitdem können wir in unserem heutigen Sinne lesen. Die Erforschung dieser neuen Fähigkeit hilft uns, auch andere Lernprozesse zu verstehen, etwa das Autofahren. Zudem lässt sich beim Lesen der Zustand des Vertieftseins untersuchen, der so wichtig für unser Lernen ist. Dieser Zustand wird auch oft mit dem Begriff Flow beschrieben. Wir erleben ihn, wenn wir vollständig in einer Tätigkeit aufgehen und alles um uns herum vergessen. Unser Gehirn braucht diesen Zustand, um neue, haltbare neuronale Verknüpfungen zu bilden. Im Klartext, nur im Flow können wir effektiv lernen. Leider gibt es bei der Untersuchung solcher neurologischen Prozesse ein Problem. In der Regel muss der Proband ganz ruhig liegen, damit komplizierte Messungen durchgeführt werden können, zum Beispiel mittels Magnetresonanztomographie, auch MRT genannt. Damit scheiden viele Tätigkeiten aus, die mühelos einen Flow-Zustand hervorrufen, wie etwa Sport. Zum Glück geht das nicht für das Lesen eines spannenden Buches, einer der einfachsten Möglichkeiten, den Flow-Zustand zu erreichen. Das Lesen hat also nicht nur für die Verbreitung aller Wissenschaften, sondern ganz speziell für die Neurologie selbst eine unschätzbare Bedeutung. Wenn wir Glück haben, kann sie uns eines Tages genau erklären, wie wir es anstellen, simple Striche auf dem Papier oder auf dem Display in unserem Kopf zu Geschichten zusammenzusetzen. Das waren unsere Blinks zu Andrea Gergs Lesen als Medizin. Das Wichtigste, das du aus diesem Buch behalten solltest, ist, dass Wörter, Sprache und Geschichten uns immens beeinflussen, sowohl auf mentaler als auch auf körperlicher Ebene. Das macht das Lesen sehr wirkungsvoll. Deswegen wird es gezielt eingesetzt, um Menschen in schwierigen Situationen zu helfen, etwa in der Psychiatrie, am Krankenbett oder im Gefängnis. Und hier mal ein Tipp, was du im Alltag umsetzen könntest. Nutze die Sprache. Wenn du dich das nächste Mal schlecht fühlst, schreibe auf, was dich bewegt oder erzähle einem Freund davon. Es wird dir gleich besser gehen. Hast du Feedback? Dann sag uns doch einfach mal, wie dir unsere Blinks gefallen haben. Schreib uns einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit Lesen als Medizin im Betreff und teile deine Gedanken mit uns.